Moin Lukas.
Moin Lutz, Grüße.
Wir waren heute so nett und schicken nicht die U19 aufs Feld, sondern wir sind wirklich in Person da, sozusagen die Herrenmannschaft. Haben wir jetzt nicht irgendwelche 19-Jährigen oder noch jünger hierher geschickt und haben ein paar spannende Themen aus der Fußballwoche. Eins, und diese kleine Anekdote zur U19 verrät schon, in welche Richtung es zum Anfang unserer Folge gehen kann. Was haben wir noch mitgebracht?
Na, wir sprechen mal wieder über Wappen und natürlich auch über die Bundesliga im Rahmen von 3 aus 9.
Ja, und dann reicht das ja auch schon mit dem Intro, beziehungsweise mit der Einleitung. Und das Intro folgt auf dem Fuße. Und dann gehen wir rein. Folge 24, Couch Capitanos, let's go. Da sind wir wieder, Lukas. Wie geht es dir?
Yes. Gut. Ich habe mich richtig gefreut auf heute Abend, auf die Aufnahme mit dir. Das Sündchen scheint, ich habe gute Laune und es ist einiges passiert, über das es sich zu sprechen lohnt. Wir müssen selektieren, befürchte ich. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Und ja, ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen selektieren. Sind ein paar spannende Sachen passiert, aber lass uns doch direkt erstmal reingehen. Wie hättest du das denn gefunden, wenn dein Verein einen Landespokal gewinnt, in dem es gegen eine U19 antritt, das Spiel nach 2 Minuten bei 1-0 Führung deines Teams abgebrochen wird? Hättest du ausgiebig gefeiert oder hättest du das eher so mit einem lockeren Grinsen abgetan?
Also ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte. Ich wäre, glaube ich, total ungläubig gewesen. Ich finde, das, worauf du anspielst, was sich da in der Türkei ereignet hat, ist so ein Szenario, über das Fußballfans in Foren ganz gerne mal philosophieren und das schon seit Dekaden. Ja, es das heißt ja dann immer so, oder so typische Stammtischsprüche sind ja, ganz ehrlich, die spielen so einen Rotz, da kannst du auch die U19 hinschicken, das wäre viel besser und dann bauen wir die Jungs für nächste Saison auf. Natürlich noch nie passiert. Und jetzt haben wir einen Präzedenzfall. Jetzt haben wir
Jetzt
Dinge
ist es
gesehen,
wirklich passiert, ja.
von denen wir nie geglaubt hätten, dass sie irgendwann mal Realität werden. Ja, hol doch mal alle vor den Smartphones und mit den Kopfhörern im Ohr ab. Was ist denn da überhaupt passiert?
Ja, Folgendes hat sich am Sonntagabend, heute haben wir Montagabend, während wir aufnehmen, taufrisch, also die Folge für euch ins Ohr gehaucht. Ja, es gab das Supercup-Finale in der Türkei, was erstmal vielleicht, um den Rahmen schon mal ein bisschen zu weiten, was da eigentlich alles gerade los ist beim türkischen Verband. Das sollte ja eigentlich vor ein paar Monaten schon in Saudi-Arabien, in Riyadh stattfinden, wurde aber kurzfristig abgesagt. Das ist schon mal so die Einleitung zu dieser Farce, die sich da abgespielt hat. Letztendlich zum Spiel. Fenerbahçe hatte vorher schon angekündigt, die schicken eine U19 hin, weil sie eben einen lang anhaltenden Streit mit dem türkischen Fußballverband haben. Haben sie auch wirklich durchgezogen. Nach kurzer Zeit stand es 1-0 durch Icardi und dann ist die gesammelte Mannschaft von Fenerbahçe ja, vom Platz gegangen und hat mehr oder weniger das Spiel abgebrochen. Und logischerweise wurde es für Galatasaray gewertet. Und ja, das hat die Mannschaft nicht davon abgehalten, also die Galatasaray-Mannschaft, das trotzdem nochmal zu ausgiebig zu feiern, weil am Ende ist es eben noch ein hochbrisantes Derby und da gibt es natürlich trotzdem was zu feiern. Aber ich habe mir so einen Artikel von der Sportschau aufgerufen und fand es schon sehr spannend, was vorher alles schon passiert ist, dieser Dauerstreit. Hattest du da schon ein bisschen was mitbekommen oder soll ich das direkt nochmal hinterher jagen?
Nee, ich habe natürlich schon ein bisschen was mitbekommen, aber wenn du noch in zwei, drei knackigen Sätzen Informationen beifügen möchtest, die der ganzen Zuhörerschaft hier noch ein besseres Bild vermitteln, dann halte ich dich nicht
Kein
auf, Lutz.
Problem. Kein Problem. Der rasende Reporter zitiert andere Reporter, richtige Journalisten. Ja, also das zieht sich eigentlich schon über mehrere Monate und unter anderem jetzt kurzfristig wollte Fenerbahçe eine Verlegung des Supercups, weil sie eben ein wichtiges Match gegen Piräus jetzt vor der Brust haben. Und was ist noch zusätzlich passiert? Dann wollten sie zusätzlich noch gerne einen ausländischen Schiedsrichter für die Partie haben, weil die Einheimischen Unparteiischen ja wirklich in Kritik stehen in letzter Zeit. Und da gab es einige Skandale. Unter anderem ein Verantwortlicher eines Vereins hat einfach jemanden ausgenockt, weil die so unzufrieden mit den Schiedsrichtern waren. Und dann haben die Fenerbahce hat auch schon damit geliebäugelt, einfach die türkische Super League auch einfach zu verlassen. Also da ist nicht wirklich einfach nur mal so, ach ja, das fanden wir jetzt blöd, weil wir uns über eine falsche Entscheidung des Videoschiedsrichters aufgeregt haben oder ähnliches, sondern da liegt einiges im Argen. Und ja, das ist jetzt, würde ich mal sagen, ich muss da schon sagen, ich würde hoffen, dass das jetzt der Höhepunkt der Skandale rund um den türkischen Fußballverband ist, weil, sorry, das ist doch langsam auch nicht mehr so wirklich tragbar, was sie da machen.
Nee, also das aus Fansicht und aus unserer Sicht, die wir jetzt auch nicht in der Super League irgendwie mega involviert sind, ist das wahrscheinlich genau wie du sagst, langsam nicht mehr tragbar. Fenerbahce selbst hat natürlich auch offizielle Statements dazu rausgehauen, zu lesen beispielsweise bei Instagram, und bekommt witzigerweise, ich bin über die Kommentare drüber geflogen, relativ viel Zuspruch, auch international. Das geht jetzt nicht in irgendeine Hate-Richtung, das tritt keinen krassen Shitstorm los, ganz im Gegenteil. Maximal sind die Lager irgendwie zwiegespalten. Aber es gibt, wie gesagt, einige, die sagen, das hat sogar Role-Model-Charakter. Also,
weiß ich nicht.
Ja, natürlich ist irgendwo das, was du auf dem Platz veranstaltest, dein größtes Werkzeug, dein Vehikel, um Dinge auch zum Ausdruck zu bringen. Und wenn es dann Politik ist, die irgendwie auf dem Spielfeld unterstrichen werden soll, dann soll es so sein. Das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass Aktionen auf dem Feld, sei es durch das Tragen einer speziellen Armbinde zur WM in Katar oder zum Tragen gekommen sind. Aber das ist natürlich jetzt nochmal ein neues Level. Ja, und wenn du mich persönlich fragst, ich finde, es ist nah dran an einer Farce, es ist nah dran an einer Posse, die sich da abgespielt hat. Ich kann aber teilweise den Unmut verstehen oder die Beweggründe. Ich würde mir nur wünschen, dass es anders ausgetragen wird, nämlich dann eben nicht auf dem Rasen, sondern auf der Ebene der Funktionäre, des Verbandes, von mir aus auch über die Medien, überliegenden Verbände, keine Ahnung. Dass das jetzt nachher gang und gäbe wird, solche Aktionen zu schieben, das wäre ein bisschen schade für den Sport an sich.
Ja, sehe ich auch so. Ich hoffe, die kriegen sich da langsam mal ein. Nachdem dann noch irgendwie Trabzonspor gegen Fener war, glaube ich auch, wo Fans irgendwie dann noch den Platz gestürmt haben, ja. Dann die Schiedsrichteraktion, dann das nicht stattfindende Supercup-Spiel in Saudi-Arabien. Es ist irgendwie sehr viel solcher Ereignisse in sehr kurzer Zeit, und das wirft natürlich auch kein gutes Licht auf den Verband, auf die Liga, und ist natürlich am Ende für die Fans, die teilweise natürlich irgendwie auch involviert sind, wenn sie sowas machen wie einen Platz zu stürmen, auch nicht geil. Aber insgesamt schadet das halt vor allem dem Sport und der Liga, weil welcher Spieler, und in der türkischen Super League, da sind immer einige Spieler vielleicht nicht mehr in ihrer Prime, aber doch immer noch eine gute Adresse für den ein oder anderen großen Namen. Und ich glaube, das könnte sich jetzt gerade auch unter der Berücksichtigung, dass es Ligen gibt wie in den Emiraten oder in Saudi-Arabien, die sagen sich auch ganz ehrlich, sportlicher Wettkampf ist hier ja irgendwie kaum noch möglich unter den Bedingungen, wenn so ein ruhmreiches Derby in einem Supercup einfach unter solchen Bedingungen dann stattfindet, dann sagen die doch auch, ja, dann kann ich auch gleich nach Saudi-Arabien gehen, da ist die Kohle noch das Portemonnaie danach noch ein bisschen dicker und sowas passiert nicht. Ja, hoffen wir einfach mal, dass sich das wieder zum Besseren wendet und dann vor allem auch das Sportliche wieder im Vordergrund steht, weil, ja, ist ja schon geil. Also ich weiß nicht, ob du es auch mal gesehen hast, es gibt ja so eine YouTube-Reihe oder auch, ich weiß gar nicht, ob es im Fernsehen auch ausgestrahlt wird, aber wo hier Conan, Sportreporter, immer die Derbys besucht und die Videos, die er da aufnimmt und auch gerade vom Istanbul-Derby, das ist schon einfach geil, das ist einfach, das gehört zum Fußball dazu, dieses Riesen-Derby mit der Geschichte, und ja, traurig, wenn das dann solche Ausmaße annimmt und eigentlich nur noch über andere Dinge, aber gar nicht mehr über den Sport gesprochen wird, weil so viel gab es da nicht zu sehen. Das waren ja irgendwie 1-2 Minuten, dann war das Spiel durch. Ja, nervig.
Ja, absolut. Stichwort Derby. Das war tatsächlich so ein bisschen die andere Seite, auch in den Kommentaren der Fans, dass viele Galatasaray-Fans jetzt sagen, die Rivalität, die jetzt hier irgendwie seit Ewigkeiten sportlich auch auf Fanseiten besteht in diesem Derby, die ist hier mit Geschichte, ihr habt mit der weißen Fahne irgendwie komplett euch komplett ergeben und damit können wir das auch nicht mehr ernst nehmen. Ob das jetzt nachhaltig so sein wird, sei dahingestellt. Ich gehe schon davon aus, im nächsten Derby, wo dann hoffentlich wieder beide erste Mannschaften aufeinandertreffen, wird die Stimmung ähnlich gut und rivalisierend, hoffentlich friedlich rivalisierend wie zuvor. Aber natürlich, das polarisiert gerade den türkischen und auch den internationalen Fußball.
Ja, ist ja auch gefundenes Fressen für die Gala-Fans. Das Klar. muss man ja auch einfach sagen. Aber lass uns das doch mal als Schlusswort nehmen und den Absprung zu anderen internationalen Ligen schaffen. Wir haben schon in den vergangenen Wochen auch drüber gesprochen, wie spannend dieses Jahr das Dreigestirn, der Dreikampf in der Premier League ist, in der englischen. Und ja, dieses Wochenende hat sich noch mal ein bisschen wieder dramatisiert, möchte ich sagen, weil der FC Liverpool ausgerechnet gegen Manchester United, die dieses Jahr ja nun wirklich auch eine Auf und Ab, eine Rollercoaster-Fahrt von Saison abgeben, ausgerechnet da lassen sie Punkte liegen. Arsenal und Man City geben sich nicht die Blöße. Ja, und damit haben wir jetzt einen Tabellenstand von 71, 71 und 70. Ja, macht mir Freude, das zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind nur noch 7 Spiele. Ich bin sehr gespannt. Gibt es, weißt du aus dem Kopf, ob es da noch direkte Duelle gibt oder ob die schon alle ausgetragen wurden?
Also erstmal ganz kurze Side-Info zu den Spielen. Das muss man zur Premier League ja immer sagen. Es sind erstmal alle bei 31 Spielen schon. Häufig ist es ja so, dass ein, zwei Mannschaften dann noch one or two in hand haben. Das ist nicht der Fall. Und um auf deine Frage einzugehen, es gibt, also Arsenal spielt kein direktes Duell mehr gegen die beiden. Das weiß ich aus dem Kopf, aber wie es mit den anderen beiden aussieht, das weiß ich nicht.
Ja, also ich schaue gerade mal, aber ich bin jetzt schon bei Spieltag 37 und bisher gibt es kein direktes Duell und ich glaube nicht, dass sie das auf dem letzten Spieltag gelegt haben. Aber ManU spielt am vorletzten Spieltag auch noch gegen Arsenal. Das ist ja auch eine Rivalität aus den letzten 20 Jahren. Da könnte also auf Man United nochmal das Zünglein an der Waage sein, aber ansonsten keine direkten Duelle. Ja, bin ich gespannt, wer da am Ende die Nase vorn hat. Irgendwie, außer Man City, würde ich es beiden gönnen. Ich hoffe einfach nur, dass diese kleine Dynastie so ein bisschen durchbrochen wird und entweder Kloppo einen schönen Abschied hat oder der FC Arsenal sich endlich mal belohnt für die, ja, für den tollen Fußball, seit Arteta da ist. Das macht durchaus Freude, sich das anzuschauen. Und bisher war es aber wenig ertragreich, zumindest was irgendwie Pokale angeht oder Meisterschaften.
Das ist so. Bei Arsenal, die ja, ich glaube, 3-0 auswärts gewonnen haben, hat Havertz auch wieder getroffen. Das ist natürlich auch besonders spannend, wenn wir so ein bisschen auf die deutschen Jungs in der Premier League gucken, die wiederum auch im Kader oder erweiterten Kreis der Nationalmannschaft unterwegs sind, mit Hinblick jetzt auf das Turnier. Und Havertz ist ja nun mal einer, der zu den ersten 15, 16 gehören wird, aller Voraussicht nach. Von daher freut es mich, dass der Junge weiter performt. Er hat einen guten Lauf im Moment. Und in Brighton zu gewinnen, ist grundsätzlich nicht ganz so easy, auch wenn die Saison ein bisschen zu kämpfen haben. Aber sie marschieren einfach vorweg und treffen jetzt dann auch zu Hause auf die Bayern.
Morgen bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Bin ich sehr gespannt, weil Bayern dieses Jahr auf und ab. Also heute am Tag, wenn die Sendung rauskommt, die Folge rauskommt, dann spielen sie gegeneinander. Bin ich gespannt, ob Bayern sich da irgendwie nochmal aufbäumen kann oder ob die jetzt einfach die Saison wirklich so hindümpeln lassen, wie sie so ein bisschen abzeichnet. Und können wir vielleicht später nochmal im Rahmen von 3 aus 9 drüber sprechen. Tuchel, ich kann da wirklich nur den Kopf schütteln, dass der dann noch auf der Bank sitzt. Ich weiß nicht, was dieses Konstrukt soll, aber das werden sich die Bayern vielleicht in der Retrospektive dieser Saison auch fragen, was sie sich eigentlich dabei gedacht haben. Noch ist ein bisschen was offen. Meisterschaft kannst du abhaken, aber Champions League, da geht noch was. Kommen wir mal zu einer Liga, die ein ähnliches Niveau aufzeigt, die Regionalliga Nord. Sagt dir der erste FC Phoenix Lübeck etwas?
Ja, tatsächlich.
Ja, stark. Die hatte ich nämlich eigentlich gar nicht auf dem Schirm und ich habe mir einfach mal ein bisschen, jetzt ist ja, die Saisons sind so langsam im Endspurt und so ein bisschen die Tabellenkonstellation angeschaut.
Die spielen
und
oben mit, ne?
Die spielen oben mit und haben 3 Spiele weniger als der Zweitplatzierte. Erster ist Hannover 96 2. Die können, glaube ich, nicht aufsteigen, weil Hannover 96 in der zweiten Liga ist. Erste und dritte geht, aber ich glaube, zweite und dritte Liga geht nicht. Ein Punkt Rückstand auf den Zweitplatzierten SV Meppen hat Phoenix Lübeck und haben halt 3 Spiele noch. Das heißt, Eventuell haben wir im Profifußball ein neues Gesicht mit dem ersten FC Phönix Lübeck. Er wurde noch nie gehört. Und wäre natürlich dann umso brisanter, dass es in Lübeck eine Wachablösung gibt, weil der VfB Lübeck, ja, die werden eventuell absteigen. VfB, VfL, ich kann es mir nicht merken. VfB Lübeck habe ich natürlich absolut richtig gesagt, weil die sind so gut wie unten. Die haben 10 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Ja, sind nur so kleine kleine Randnotizen, die das Fußballer jetzt höher schlagen lassen. Hätte ich auf jeden Fall Bock, mal so einen komplett neuen Verein irgendwie im Profibereich zu sehen. Nicht, dass ich die dritte Liga sehr, sehr aufmerksam verfolge, aber solche Storys finde ich immer ganz geil.
Ja, du erinnerst dich doch bestimmt an unseren Besuch, war das letzte Saison, als wir an die Lohmühle gefahren sind nach Lübeck, um den VfB Lübeck zu sehen, so ein bisschen Groundhopping-mäßig.
Ja, gegen Blau-Weiß Lohne.
Gegen Blau-Weiß
Lohne.
Genau, nie mehr ohne Blau-Weiß Lohne. Und daher kenne ich überhaupt Phönix erst, weil ich hatte seinerzeit gucken wollen, wie lange es den VfB Lübeck schon gibt. Und die sind irgendwie, keine Ahnung, 1918 oder 1919, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, gegründet. Und sind aber gar nicht der älteste Verein in Lübeck. Phönix Lübeck ist nämlich älter. Also der.
Ah ja, sehe ich auch gerade.
So 1903. Und dementsprechend habe ich die noch, also überrascht mich das jetzt nicht zu hören. Und ich habe neulich mal, das ist allerdings auch schon wieder ein paar Wochen her, als ich mich mit der Alemannia Aachen auseinandergesetzt habe, um zu gucken, wer kommt denn in den anderen Ligen irgendwie oben eventuell nachher in diesen ganzen Aufstiegstopf mit rein, gesehen, dass Phönix Lübeck oben mitspielt, dass die jetzt immer noch da oben dabei sind und auch 4-5 Spiele weniger haben, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber das wäre ja überhammer.
Ja, und wir gehen nur eine Liga weiter nach oben und da warten auch zwei ehemalige Fußballriesen, würde ich ja fast schon sagen, im deutschen Fußball, zumindest mit ein bisschen Tradition. In der dritten Liga sind einfach die beiden Aufsteiger SSV Ulm und Preußen Münster aktuell auf Platz 2 und 3. Das heißt, auch da kommt eventuell wieder ein bisschen Fußballtradition nach oben. Ich glaube, Preußen Münster, lass mich lügen, aber die waren schon sehr, sehr lange nicht mehr in der zweiten Liga. Das würde ich ganz geil finden, weil die waren ja sogar auch früher relativ regelmäßig auch in der ersten Liga vertreten. Ich glaube, die sind sogar mal deutscher Meister geworden. Weißt du das aus dem Kopf?
Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Sie sind Gründungsmitglied. Ziemlich sicher, sind sie Gründung?
1950, 51 deutscher Meister.
Ah ja, also, okay. Und das letzte Mal in der zweiten Liga haben sie 90 gespielt.
Junge, ey, ja.
Das ist ein Eckchen
her. Das würde mich freuen, weil ich glaube, die haben auch eine stabile Fanbase. Da ist, glaube ich, auch mal ein bisschen was los in Münster. Und ja, in der Region, ja gut, gibt ein paar Sachen, die so drumherum liegen, aber wäre doch schon ganz witzig, wenn so ein Verein auch mal wieder in der zweiten Liga tätig ist und ansonsten ja Regensburg, sieht es ganz gut aus, dass die das schaffen. Aber das ist irgendwie auch so ein Phänomen der dritten Liga, ne? Also da sind viele, die aus der Regionalliga kommen, schlagen sich auch in der dritten Liga ganz gut, weil da das Niveau anscheinend nicht ganz so der große Unterschied ist wie von 3 auf 2. Weil das haben wir jetzt ja schon häufiger gesehen, dass auch Elversberg durchmarschiert ist und andere Clubs das ab und zu mal schaffen. Finde ich spannend. Vielleicht sehen wir dann wirklich bald den SSV Ulm oder Münster oder vielleicht sogar beide mal wieder in der zweiten Liga. Ist für mich als HSV-Fan natürlich relevant, weil das ist dieses Jahr mit dem Aufstieg sehr wahrscheinlich wieder nichts wird. Damit habe ich mich eigentlich schon abgefunden. Und dann vielleicht mal eine kleine Auswärtsfahrt nach Münster. Ist auch ganz nett.
Du hast dich damit abgefunden, hast aufgegeben, ja, Junge, oder was?
Sieben Punkte auf den direkten Aufstiegsplatz.
Ja, Relegation.
Und aktuell nur Platz, ja, Relegation, schieß mir ins Gesicht. Ich kann nicht 3 Jahre hintereinander mir die Relegation reinziehen, ey, denn bin ich traumatisiert. Am besten noch gegen deine Kölner und dann haben wir den Salat, ey.
Ich guck's mir nicht an, wenn wir gegeneinander spielen müssen.
Nee,
dann,
auf gar keinen Fall.
Dazu ist mir die Freundschaft zu dir auch einfach viel zu wichtig. Also
da gehen wir zusammen schön was essen, wenn die Spiele sind.
Hier in Hagenbecks Tierpark und streicheln Pinguin oder so eine Scheiße. Keine
irgendwie
Ahnung.
Sowas. Irgendwas, aber das kann ich mir auch nicht geben dann. Ja,
was hast du sonst noch erlebt? Ja, komm, hau raus.
Ich finde es insgesamt auch traurig, dass nochmal zur dritten Liga, MSV Duisburg, den Verein, den wirst du wahrscheinlich dann abschließen können, oder? 8 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer in Liga 3. Wenn die in die Regio runtergehen, ich glaube, davon erholen die sich nicht mehr. Das vielleicht noch als kleinen Side-Fact. Der stetige Abstieg der Zebras ist wohl leider nicht mehr aufzuhalten. Das wollte ich noch loswerden. Und dann Auch noch ein random Side-Fact, Copa del Rey, wir hatten vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, hat tatsächlich jetzt Bilbao gewonnen und fand ich eine ganz schöne Story, weil da spielen ja zwei Brüder, die Williams-Brüder. Und habe ich heute bei Social Media gesehen, wie die beiden zusammen den Pokal hochreißen. Das hat mir Freude bereitet. Und dann habe ich tatsächlich alle Punkte aus meiner Fußballwoche, abgesehen natürlich vom Stadionbesuch beim HSV, 2-1, relativ unspektakulär, brauchen wir nicht weiter drüber sprechen. Meine Liste ist abgehakt. Hast du noch was?
Na, immerhin,
Erzählenswertes?
Um ganz kurz auf das Pokalspiel zurückzukommen, hast du es gesehen?
Ja, können wir ja einfach ganz transparent sein. Wir hatten einen kleinen Internethänger, deswegen steigt Lukas jetzt nochmal wieder ein in seine Story zum Copa del Rey-Finale in Spanien.
Ja, ich wollte natürlich nochmal darauf eingehen. Du hast es hier so weggewischt. Es war ja nicht nur irgendein Spiel. RCD Mallorca hat ja immerhin teilgenommen im Finale gegen Bilbao.
Ja, und die Ballermann-Boys.
Genau, und ich habe mich gefragt, ob du das Spiel gesehen hast oder ob du die Highlights dir nur zu Gemüte geführt hast und daher die Geschichte mit den Brüdern, die den Pokal in die Höhe reckten.
Tatsächlich war es lediglich ein Instagram-Post, der mich dazu bewegt hat, diese Story aufzunehmen. Hast du dir die Highlights etwa reingezogen?
Natürlich, natürlich. Ich meine, es sah ja sogar ganz gut aus. 1-1 nach 90 Minuten und dann ging es eben ins Elfmeterschießen. Das ist dann immer so ein bisschen Lotterie. Aber ich fand es auch mega cool, was einfach in Palma de Mallorca los war. Public Viewing in der ganzen Stadt, Tausende haben sich das irgendwie reingetan. Das waren schon sehr, sehr coole Bilder. Und Mallorca wird so schnell nicht mehr ins Finale des Pokals schaffen. Von daher hätte ich es der Mannschaft schon sehr gegönnt. Aber ja, wie gesagt, Elfmeterschießen, das ist am Ende dann auch einfach so ein bisschen Glücksspiel.
Ja, das ist absolut richtig. Aber ja, schade für Mallorca. Das ist ja irgendwie so ein Verein, da redet Tommy Schmidt eigentlich in seinem Podcast auch regelmäßig drüber, dass er davon noch träumt und ich kann diesen Traum total nachvollziehen. Einmal international spielen, Mallorca auswärts. Also das, ja. viel geiler geht's ja nicht, ne? Nee. Irgendwie schön im, weiß ich nicht, im September, Oktober, schön mit einem Billigflieger dahin, langes Wochenende hinten dran hängen. Also viel, viel geiler geht's halt wirklich nicht. Ey. Also stelle ich mir auch richtig gut vor.
Absolut, absolut. Und was meine Fußballwoche angeht, als du mir irgendwie die Tage geschrieben hast, dass du richtig viel auf deinem kleinen Zettelchen stehen hast, habe ich mein Zettelchen einfach aufgegessen und gesagt, ja gut, dann hören wir einfach mal, was ja, du ja, so schön mitbringst, weil das artet ja hier sonst komplett aus. Von daher, wir reden ja noch über meine Geißböcke, die hätte ich sonst kurz aufgegriffen, aber im Rahmen von 3 aus 9 haben wir sie dabei heute, so viel sei schon mal verraten. Würde ich vorschlagen, lass uns doch rübergehen in die Rubrik der heutigen Woche, oder?
Ja, können wir machen. Also hier kommt der Einspieler für unsere heutige Rubrik. Was bist denn du für ein Wappen?
Hey, was bist denn du für ein Wappen?
So. Wir haben uns natürlich ein bisschen wieder an den aktuellen Geschehnissen orientiert. Letztes Mal hatten wir den FC Arsenal und das Wappen der Gunners, über das wir gesprochen haben. Da haben wir uns einfach nur mal wieder den Spielplan der UEFA Champions League angeguckt und da ist uns ein relativ renommierter Verein ins Sichtfeld gekommen und das sind die Galacticos, es sind die königlichen Real Madrid. Über das Logo, über das Wappen wollen wir heute sprechen. Ist tatsächlich, wusste ich auch nicht, viele Wappen verändern sich ja doch regelmäßig, aber dass es eigentlich in, so wie es jetzt aussieht, nur noch in kleinen Nuancen verändert wurde und das dann irgendwie schon seit fast 100 Jahren, ne? Finde ich eigentlich ganz gut, dass sie wirklich sich da einigermaßen treu geblieben sind, aber zum Thema treu bleiben ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, worüber wir auf jeden Fall in dem Zuge auch sprechen können. Aber als kleiner Opener, gibt es so einen Spieler, an den du als erstes denkst, wenn du an Real Madrid denkst?
Ja, Roberto Carlos.
Ja, aus der Ära ist auch mein Spieler, an den ich immer als erstes denke. Und das ist tatsächlich Senor Raúl. Mhm. Mit denen verbinde ich einfach immer Real Madrid. Und auch so die ganze Truppe rundherum dann. Natürlich irgendwann später auch Zidane, Figo, Beckham und Co., die Galacticos. Das fand ich dann einfach schon ein bisschen drüber. Auch damals schon. Als würde man Fußballmanager spielen und sich irgendwie alle Stars nochmal zusammenkaufen. Aber auch so Spieler wie Guti habe ich da immer im Kopf oder Fernando Hierro hinten als Innenverteidiger drin, Casillas natürlich. Aber es ist auf jeden Fall die Ära, an die ich als erstes denke und erst danach kommt bei mir die Ära Cristiano Ronaldo und die jüngere Vergangenheit, obwohl die natürlich ja noch deutlich erfolgreicher war als die Ära um Raúl und Casillas. Naja, Casillas hat so ein bisschen beides mitgenommen, aber ja.
Sag mal, was hast aber du gerade vorher nochmal gesagt? Wann wurde Phoenix Lübeck gegründet?
1903. Boah. Sind ein Jahr jünger.
Ein Jahr jünger. Ja, Madrid nur ein Jahr älter. Hör mal, ey. Das ist fast schon auf Augenhöhe.
Schön. Aber gut, lass uns mal ins Wappen reingrätschen. Möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Also erstmal vielleicht so die Basics. Wenn wir uns die RGB oder RAL-Farben angucken, wir sind hier bei Weiß-Blau. Das finde ich tatsächlich ein wenig überraschend, dass das die offiziellen Vereinsfarben sind. Weiß liegt auf der Hand. Dass Blau offiziell genannt wird, hat mich persönlich überrascht. Und klar, wenn wir jetzt auf das Wappen eingehen, was sehen wir da? Dann sehen wir letzten Endes ein kreisrundes Wappen, das on top durch eine Krone verziert wird. Und dieses Wappen ist hauptsächlich in Gold, Gelb gehalten. Und Blau taucht insofern auf, als dass ein breiter Diagonalstreifen von oben links nach unten rechts durch dieses Logo, durch dieses Wappen führt. Und was ich gelernt habe, das wusste ich nicht, das ist eine Schärpe, also eine königliche Schärpe, die hier symbolisiert wird. Und jetzt macht auch das Blau in den Vereinsfarben für mich ein bisschen Sinn. Aber hast du das auf dem Schirm gehabt, dass die weiß-blau sind, die Vereinsfarben?
Tatsächlich habe ich das eher mit dem Lila in Erinnerung, weil früher ja auch die Auswärtstrikots von Madrid bis so vor Anfang der 2000er auch immer lila waren. Wurde dann ja auch geändert 2001, offiziell dann zu einem Blau. Ansonsten vorher von 1931 bis 2001 war es auch ein lila Balken. Das hatte ich noch in Erinnerung, aber bei mir ist ehrlich gesagt dieses Blau dann schon so verinnerlicht, dass ich das mittlerweile als das Normal, also das ist ja logischerweise auch das aktuelle Wappen, aber das hat sich bei mir auf jeden Fall schon durchgesetzt, wenn ich an Real Madrid denke, dass ich an das Blau denke. Mhm. Aber ja, früher erinnere ich mich noch an einige lilafarbene Auswärtstrikots von Real Madrid, die ich auch immer ganz cool fand. Lila-Weiß, das hatte immer was.
Mhm. Wenn wir jetzt für alle, die es nicht sehen können, uns das Auge nochmal vor Augen führen, in diesem Kreis sind sehr einfach stilisiert drei Buchstaben zu lesen, nämlich MFC, und die stehen für Madrid Football Club. Und Real.
Streng genommen Club de Football. Streng. Das ist auch Real CF sozusagen und nicht FC, weil in Spanien es halt immer umgedreht
genau,
ist.
Genau, das aber, war jetzt die deutsche Herangehensweise. Da hast du natürlich vollkommen recht, lieber Lutz. Und Real, also den Zusatz Real, haben sie tatsächlich erst seit 1920, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Verein bei Hofe so beliebt war und dann diesen Zusatz bekommen hat. Und seitdem halt Real Madrid. Und das Einzige, und damit würde ich nochmal so ein bisschen auf deine Änderungen zu sprechen kommen, die du eingangs angesprochen hast, von denen es nicht viele gab. Das Einzige, was aber geändert wurde, war letzten Endes die Krone, die zwischendurch mal verschwand und dann aber auch wieder kam, nämlich 1941 nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs. Da wurde die Krone wieder hergestellt und da, das war glaube ich auch das Jahr, in dem das Wappen zum ersten Mal wirklich in mehr als nur einer Farbe oder mehr als zwei Farben daherkam. Das fand ich schon ganz spannend. Und die zweite kleine Änderung, die ist aber nicht weltweit durchgezogen worden, ist das Thema mit dem Kreuz. Hast du das mitbekommen?
Ja. Habe ich auch gelesen. Kurze Ergänzung noch. 1931 wurde es das erste Mal farbig. Da dann aber ohne die Krone. 20 bis 31 gab es zwar schon die Krone, aber da noch nur in Blau und auf weißem Hintergrund. Und dann wurde es mehrfarbig in dem Gold und Lila. Und dann 41, wie du schon richtig gesagt hast, kam die Krone zurück, nachdem der Bürgerkrieg vorbei war. In der Zeit des Bürgerkriegs wurde das monarchische Symbol der Krone nämlich verboten von der, von den, ich sag mal, den Gegnern der Monarchie. Am Ende hat sich die Monarchie leider durchgesetzt und dann kam die die Krone zurück. Und ja, du sprichst auf das Kreuz, das Teil der Krone ist an. Und ja, in gewissen Teilen dieser Welt hat Real Madrid es erlaubt, dass Einzelhändler eine andere Version des Wappens auf die Trikots drucken. Im Nahen Osten, wo ja die meisten Menschen muslimisch sind, haben sie gesagt, ja, es ist jetzt nicht der beste Verkaufsschlager, wenn da ein christliches Kreuz drauf ist. Und deswegen wurde diesen Einzelhändlern gestattet, das Kreuz aus dem Wappen zu entfernen. Gab es tatsächlich vorher schon mal solche kleinen Anpassungen? Jetzt habe ich vergessen, wo das war. Hast du das auch gelesen? Sonst muss ich hier gleich mal kurz nochmal nachschlagen.
Bei Real oder bei anderen Vereinen?
Ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich glaube auch bei Real gab es schon mal Krise wegen der Änderung.
Boah, das habe ich nicht mitgeschnitten, muss ich ganz ehrlich
sagen. Ah ja, doch, hier, auch der Querstreifen. Als der auf Blau von Lila geändert wurde, gab es auch schon Kritik von Anhängern des Clubs, weil die gesagt haben, okay, das ist traditionell eigentlich lila. Und das war sogar in den Statuten des Clubs eigentlich per Artikel festgelegt, dass die Vereinsfarbe eben violett ist und nicht blau. Mhm. Deswegen gab es damals dann schon Aufschrei, als das geändert wurde zu dem Blau. Punkt. Ja, das noch als Ergänzung.
Sweet. Hast du sonst, also was das Wappen beschreiben könnte, noch was zu ergänzen?
Nee, außer dass es einfach wirklich, ist ein Killer-Wappen. Also wirklich, wenn du den Spitznamen, die Königlichen hast und ja, lass uns mal die Monarchie und alles da rausnehmen, sondern einfach nur noch das, wofür es heute steht. Und das steht ja nicht mehr für die Monarchie, sondern wirklich diesen Namen, den Real Madrid schon immer hatte, die Königlichen. Das Wappen sieht wirklich auch einfach königlich aus. Das passt perfekt zum Spitznamen des Vereins und auch so zu dieser Strahlkraft, die der Verein hat. Es ist einfach wirklich, passt wie die Faust aufs Auge. Also jeder Marketingmensch, der jetzt heute ein Logo für Real Madrid entwickeln müsste, der würde wahrscheinlich auf ein ähnliches Design kommen, weil es einfach wirklich gut aussieht. Mit dem Gold, mit dem Blau, mit der Krone. Es ist eine runde Sache, würde ich sagen.
Ja, also bin ich deiner Meinung. Ich muss so ein bisschen gestehen, ich bin enttäuscht, weil du hast gerade so das Stichwort Marketing abgeliefert und ich habe mir natürlich mal wieder den Spaß gemacht zu gucken, was haben die denn so für Fanartikel und...
Oh, geil.
Ja, aber leider, ich muss leider gestehen, es ist nicht wirklich viel dabei rausgekommen, aus dem wir uns jetzt einen Spaß machen könnten.
Ja, weil es aber auch nicht in Deutschland ist und weil die halt nicht einfach so cheesy sind wie Deutsche und sich da irgendwelche Gartenzwerge mit was weiß ich, drucken lassen. Wahrscheinlich, die sind halt einfach ein bisschen klassischer unterwegs und gerade bei Real, die geben sich wahrscheinlich nicht die Blöße, da irgendwelche komischen Artikel herzustellen.
Nee, leider nicht. Also das Albernste, was ich gefunden habe, war ein Sparschwein. Ich würde vermuten, dass es ein übergewichtiges Sparschwein ist, was die Augen ganz komisch verdreht und dann auch gelbe, ja, Kufen hat sozusagen, also es sieht ganz merkwürdig aus mit dem Real Madrid Logo auf der Seite. Das schaut so ein bisschen rein, als hätte es irgendwie zu viel gegessen. Das war so das, wo ich gedacht habe, ja, das ist richtig Panne, aber das kommt längst nicht an den Schrott ran, den wir hier in der Bundesliga zu sehen bekommen, wenn wir Fanartikel googeln. Und ansonsten halt furchtbar viele Schals und Jacken und Jerseys. Ein, zwei Gläser, wo du dir die Frage stellen darfst, tut er dir das Not? Aber
muss das sein?
Ja, aber sonst leider sehr enttäuschende Ware, die da vertrieben wird, oder
ja,
auch nicht?
Ja, da kann ich auch nur noch mal auf die Verbindung, die Raúl González Blanco geschaffen hat zwischen Real Madrid und dem FC Schalke 04, da ruhig auch einfach mal im Fanshop ein bisschen Inspiration holen, weil da könnt ihr euer Fanartikel-Game auf jeden Fall noch ein bisschen upsteppen, Real Madrid. Da solltet ihr euch mal ein bisschen Inspiration holen, da geht noch einiges, da ist noch viel Room for Improvement. Da sollte Raúl vielleicht auch als Mittelsmann nochmal fungieren.
Ich bitte darum. Ansonsten, auch hier wieder habe ich mir den Spaß gemacht. Oder andersrum, du zuerst. Was ist so fußballerisch oder welches Spiel, welche Szene schießt dir in den Kopf, wenn du an Real Madrid denken musst?
Gareth Bale, Fallrückzieher im Finale.
Ui, ja.
Das auf jeden Fall.
Good one.
Das ist jetzt so in der jüngeren Vergangenheit. Ansonsten das Tor von Zidane gegen Leverkusen im Champions-League-Finale mit links nach Flanke von Roberto Carlos. Den schweißt er schön rein. Da guckt Hans-Jürg Butt, müsste es schon gewesen sein, der 2002. Ja, keine Chance gehabt. Das erinnere ich auch noch. Und, oh, ein Tor, daran habe ich als allererstes gedacht, als ich über Real Madrid nachgedacht habe. Und zwar habe ich schon immer ein Fable für Clarence Seedorf gehabt, und weil das einfach ein unfassbar geiler Kicker ist. Und der hat im Dress von Real Madrid ein Tor geschossen. Das habe ich bis heute noch nicht gesehen, so ein Tor. Der war ungefähr auf Höhe der Mittellinie, bisschen weiter vor, aber sehr weit am Rand des Spielfelds, und hat von dort einfach abgezogen und das Ding einfach komplett unter die Latte genagelt. Und zwar nicht so ein Schuss, der irgendwie fällt, sondern wirklich ein Strahl. Ich gucke mal, ob ich das noch finde, dann kann ich das in die sogenannten Shownotes packen. Seedorf Real Longshot oder so, da finde ich das bestimmt. Ja. Amazing Longshot against Atletico Madrid 1997 bei YouTube. Falls ihr es jetzt schon hört, zieht es euch einfach rein. Es ist einfach komplett geisteskrank, wie der das Ding da reinschweißt. Ja, wie sieht's bei dir aus? Woran denkst du, an welchen Moment?
Ich denke, das passt zum Spieler, an den ich direkt denken muss, an Roberto Carlos. Der hat, ich weiß nicht, wann das war. Das war, muss irgendwie um 2000 rum gewesen sein. Gegen Teneriffa. Fast von der Eckfahnenposition. Ball ist im Spiel getroffen. Der Ball ist quasi an der Grundlinie und der zimmert Volley, der Ball titscht Richtung Grundlinie, der zimmert Volley aus einem Winkel, der spitzer nicht sein könnte, einfach drauf und haut das Ding in den oberen rechten Knick über den Torwart weg, weil das halt so eine Bogenlampe wird, noch so eine Banana Curve.
Ja, dreht sich nur nach innen.
Ja, genau. Und das, also klar, man könnte darüber diskutieren, dass der Torwart da auch unglaublich unglücklich aussieht, aber das ist so ein Tor, das ist für mich anatomisch, physisch, wie auch immer du das sagen willst, unmöglich, und er hat es halt einfach gemacht. Daran muss ich immer denken.
Legendär auch seine Freistöße, wie er schon angelaufen ist mit 15 Meter kleinen Tippelschritten.
Ja.
Und dann ging es los mit dem linken Huf.
Was so Anekdoten angeht, beziehungsweise Themen, die man sich so im Kontext Real Madrid zu Gemüte führen kann, hat häufig mit den Funktionären zu tun. Also Stichwort Ancelotti, der ja nun auch wirklich schon zum Inventar gehört bei Real Madrid. Der kommt beispielsweise in vielen Anekdoten und Erzählungen ehemaliger und aktiver Spieler unglaublich gut weg. Ich mache mal ein Beispiel, um es jetzt nicht ausatmen zu lassen, mit aktuellem Bezug. Rüdiger, der Innenverteidiger unserer Nationalmannschaft.
Nicht zu tief, Rüdiger.
Nicht zu tief. Oh Gott.
Keine Kapriolen.
Der hat beispielsweise gesagt, nachdem er angekommen ist in Madrid, kurz nach seinem Transfer, hat er sich in seinem neuen Haus irgendwie mit ein paar Freunden zum Grillen getroffen, und da klingelte es plötzlich an der Tür. Und unangekündigt stand Ancelotti vor der Tür mit einer Flasche Wein und irgendwie was weiß ich nicht was. Hat gefragt, ob er sich dazusetzen dürfte. Und dann war er am Ende 2 Stunden beim Barbecue dabei mit Rüdigers Familie, um Rüdiger ganz in Ruhe willkommen zu heißen und kennenzulernen. Und da sagt der Innenverteidiger zu, dass das noch nie ein Trainer für ihn gemacht hätte. Also das ist, hätte er auch sagen können, mit mir gemacht hat, im quälenden Sinne. Der fand das eine unglaubliche Wertschätzung. Und,
das passt aber auch zu Ancelotti, ne?
Ja.
Also das ist irgendwie, der hat schon so viele große Teams geführt, sei es Milan Ende der 90er, Anfang der 2000er, Real Madrid mehrfach, die Bayern, der kann einfach mit den größten Stars dieses Planetens, geht der einfach gut um, ne? Also der ist ja jetzt nicht dafür bekannt, einem Verein sein krasses Taktikkonzept überzustülpen, so wie Pep das macht, der einen Verein wirklich umkrempelt, so wie Klopp das macht, der sich sein Team so zusammenstellt, wie er es braucht. Dafür ist Ancelotti nicht bekannt. Das soll nicht heißen, dass er nicht trotzdem taktisch guter Trainer ist, weil sonst wärst du nicht so erfolgreich. Aber der ist halt eigentlich echt stärker dafür bekannt, einfach mit diesen ganzen Stars so umzugehen, dass die alle bei Laune hält und die am Ende locker aufspielen können und einfach die Qualität sich am Ende auch durchsetzt, weil ja, die hat Real Madrid halt eigentlich immer.
Absolut, absolut. Ich glaube, also was jetzt das Mitspracherecht auch in Transfersachen angeht, das finde ich schwierig bei Real Madrid, weil ja auch immer relativ viel Wirbel um den Präsidenten gemacht wurde, was etwaige Machtspielchen und Positionen im Verein anging. Aber ich würde sogar so weit gehen zu sagen und zu unterstellen, dass Ancelotti Gentleman genug ist, um auch, obwohl er vielleicht im Unrecht ist, auch dann noch zu sagen, das Wohl des Vereins und auch meine Werte und Prinzipien stehen über den zwischenmenschlichen Problemen und Machthabereien, die hier womöglich gerade im Gange sind. Und deswegen spricht das einfach nicht an, sondern schluckt es irgendwie runter und klärt das in Ruhe hinter verschlossenen Türen. So würde ich ihn einfach einschätzen, weil so richtig Skandale hat es um den eigentlich nie gegeben, oder?
Also ich habe noch nichts gehört, dass der irgendwie mal so dieses klassische, ja, der hat seine Kabine verloren und da irgendwie in Clinch mit irgendwelchen Stars stand, habe ich tatsächlich so nicht vor Augen. Hm. Nee, da haben wir in der Bundesliga auf jeden Fall schon andere Bayern-Trainer gehabt, die das vielleicht nicht so gut geschafft haben. Einer davon sitzt aktuell noch auf der Trainerbank. Aber da kommen wir noch später zu.
Ja.
Hast du noch was?
Ja, ja. Einen habe ich noch, weil auch Stichwort guter Trainer, der hat ja nun auch wirklich einiges an Stars und auch Charakteren zu Gesicht bekommen in seiner Laufbahn, auch im Speziellen bei Real Madrid. Das stelle ich mir nicht einfach vor. Einer von den Jungs war David Beckham. Und zudem gibt es auch eine nette Geschichte, erzählt vom langjährigen Busfahrer der Galaktischen, der nach seinem...
Auch Ancelotti?
Nein, das wäre geil. So eine Doppelfunktion. Irgendwo muss ja gespart werden. Der hat nämlich nach seinem Karriereende ein langes Interview gegeben und eine Anekdote nach der anderen rausgeknallt. Und eine hat mir besonders gut gefallen. Das war nämlich die, dass David Beckham, dem Busfahrer immer vor den Spielen, vor jedem Spiel, die Bitte / den Auftrag erteilt hat, säckeweise Sonnenblumenkerne zu kaufen, weil Victoria die nun mal gerne essen würde. Das war wahrscheinlich die halbe Wahrheit, denn der hat die wohl offensichtlich auch selbst gegessen. Und die Sonnenblumenkerne wurden immer brav auf Geheiß des Spielers eingekauft. Der Witz an der Geschichte war, dass der Busfahrer das Geld immer vorgestreckt hat, aber nie zurückbekommen hat. Und damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Die Pointe lautet nämlich, dass der Busfahrer und seine Kollegen nie was dazu gesagt haben. Davor war die Ehrfurcht zu groß. Und eines schönen Tages haben sie beim Aufräumen des Busses auf dem Sitz von David Beckham einen 5-Euro-Schein oder Mark, was das auch, nee, dürfte Euro gewesen sein, gefunden und haben ihm gesagt, hey, hier, David, wir haben einen 5-Euro-Schein auf deinem Sitz gefunden. David Beckham hat den Schein genommen, sich bedankt und ist gegangen. Also Ende der Geschichte ist, selbst die 5 Euro hat er den nicht für die scheiß Sonnenblumenkerne gelassen. Und der steht bei diesem Busfahrer immer noch in der Kreide.
Ja, zu Recht dann aber auch.
Herrlich.
Aber ich glaube, das ist auch so einfach so, die haben vielleicht dann einfach nicht das Bewusstsein und denken sich, ja, was kosten Sonnenblumenkerne? Keine Ahnung, aber ja, egal.
Köstliche Geschichte. Hast du noch was zu Real Madrid und dem Wappen von den Galaktischen, dem weißen Ballett?
Nö, ich glaube, wir haben das ganz gut zusammengefasst. Ich scroll hier gerade nur so ein bisschen noch durch Wikipedia. Es ist einfach schon krank, wie erfolgreich die halt immer waren. Ne? Also die irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren war die schlechteste Platzierung irgendwie mal Platz 5 oder so. Das sagt schon alles über diesen Verein aus. 95, 96 war es sogar nur Platz 6. Nee, aber ich glaube, ansonsten haben wir es ganz gut zusammengefasst, ein paar Anekdoten rausgehauen, so wie wir das gerne haben. Und auch noch trotzdem auch noch ein bisschen was Informatives geliefert, was ich zumindest vorher nicht so auf dem Schirm hatte und auch erst nachlesen musste. Das finde ich immer ganz gut, dass man da so ein bisschen den Spagat zwischen Anekdoten und wirklich ein bisschen was Wissenswertes machen kann. Aber damit würde ich sagen, lass uns die Kategorie-Rubrik schließen.
Yes. Und somit?
Dann kommen wir nämlich zum Tagesgeschäft.
Genau.
Zur Fußball-Bundesliga. Du bist ja schon ganz nervös und willst natürlich irgendwie hier voller Stolz erzählen, was der FC da in den letzten 3 Minuten oder in der 90 plus noch angestellt hat. Lass uns da doch einfach mal mit anfangen, dann ist es auch chronologisch. Samstag 15:30 Uhr, 1. FC Köln gegen den VfL Bochum von 1848. Du darfst.
Ich darf. Ich würde liebend gerne in Jubelstürme ausbrechen und in gewisser Weise mache ich das natürlich auch, aber Disclaimer, das Spiel war scheiße, ja, und das war jetzt 90 Minuten lang kein Anlass zu glauben, dass wir nächste Woche Bayern schlagen oder sogar den direkten Klassenerhalt schaffen, aber gucken wir uns mal die Geschehnisse an. Platz 17 war es vor dem Spieltag und Platz 17 ist es nach dem Spieltag für meine Geißböcke. Zu Hause den VfL Bochum empfangen, die ihrerseits auch dank einer wirklich schlechten Rückrunde in den Abstiegsstrudel geraten. 2-1 haben wir das gewonnen, nachdem es zur Halbzeit 0-0 stand. Führt Bochum in der 53. Minute durch Paslak, der sich seit ein paar Spielen auch wieder reingemausert hat in die Startelf.
Den hatte ich ganz schon komplett
Vergessen.
Schirm, den ja, Jungen. Der immer mal wieder taucht er ja auf, aber dass er sich mal wirklich über einen längeren Zeitraum irgendwo festgespielt hat,
ja, das ist wieder so ein Gegentor, das da fällt, von dem ich sage, kannst du dir auch nicht ausdenken, dass das jetzt schon wieder irgendwie so einfach geht und auch in eine Phase rein, in ein Spiel rein, wo Bochum jetzt nicht irgendwie 100% nach dem anderen rausgespielt hat. Egal, Riemann wirft das Ding auf den linken Außenverteidiger, der wiederum spielt einen Ball die Linie runter. Ist kein Abseits, ist knapp kein Abseits. Pruschinski haut das Ding mit gut Schmackes irgendwo in Richtung Elfmeterpunkt. Ball rutscht durch, gefühlt durch irgendwie 8 Paar Beine. Paslak ist am zweiten Pfosten entsprechend blank. Vorher hat Thielmann nicht richtig aufgepasst, dann Finkgräfe nicht in der Zuordnung. Dieser Schuss, dieser Abschluss ist auch einfach kein richtiger Abschluss, aber wie das halt so ist, der trifft den Ball nicht richtig und dann geht's abgefälscht, wiederum von Finkgräfe, glaube ich, trudelt er in die lange Ecke. So ein richtiges Kacktor. Da dachte ich schon, alles klar, kannst du abhaken, das geht jetzt hier einfach verloren. Wenn wir mal in Rückstand geraten sind, diese Saison haben wir maximal noch ein Unentschieden gespielt. Ja, und was dann passiert?
So sah es ja dann auch lange aus, ja, als würde das einfach ganz unspektakulär 1-0 verloren gehen. Die XG-Werte, die sagen trotz des Siegs auch nicht viel Positives aus, weil irgendwie 1,05 zu 0,66, ja, so ein Spiel war das auch.
Ja, und also was herrlich ist im Nachhinein, sich dann auch nochmal den Ticker, den Live-Ticker durchzulesen. Was passiert nach dem Tor, 10, 15 Minuten später? Selke verletzt sich wieder. Wie wir jetzt wissen, ist es wieder der bereits ledierte linke Fuß. Es ist wieder ein Bruch. Damit ist die Saison für Davy Selke beendet. Und Luca Waldschmidt, der eigentlich noch gar keine 25 Minuten im Tank hat, kommt aufs Feld. Da habe ich schon gedacht, nicht, dass der jetzt auch gleich wieder kaputt geht. Und dann schreibt der Ticker in Minute 70, 20 Minuten plus X hat Köln noch, um zum Ausgleich zu kommen. Also das ist auch das Maximale, was uns zugetraut wird, dass wir noch zum Ausgleich kommen. Sehr, 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 sehr vielsagend. Wir treffen dann nochmal den Pfosten in Person von Ali Du, der von der Bank gekommen ist. Da haben wir nicht das Glück, dass der abgefälscht reingeht, sondern der klatscht halt gegen das Aluminium und dann auch nicht irgendwem von uns vor die Füße, sondern natürlich so, dass Bochum klären kann. Bochum hat sich nach dem Führungstreffer darauf verständigt, sich zurückzuziehen und nichts mehr fürs Spiel nach vorne zu machen. Ich glaube, Letsch hat dann auch irgendwann auf wie viel Innenverteidiger? 4 oder 5 oder ich weiß es nicht genau.
Der hat fleißig durchgewechselt und hinten auf jeden Fall dicht gemacht, oder das war zumindest der Plan.
Ja, ja. Ja. 85. Minute hat Waldschmidt dann nochmal ein richtig schönes Ding auf dem Fuß, auf seinem starken Linken, nimmt er den Volley von der Strafraumkante. Riemann ist aber zur Stelle, weil auch zentral abgeschlossen. Und dann begeben wir uns in eine vogelwilde Schlussphase, in der es uns in der 90. plus 1 durch Steffen Tigges, der eingewechselt wurde 5 Minuten vorher, gelingt. Geht super auf den ersten Pfosten, nickt das Ding hinten an den zweiten irgendwie ins Innennetz. 1-1. Da hat man schon so im Stadion, der Deckel ist irgendwie so angehoben worden, aber nicht weggeflogen, weil natürlich auch jeder wusste, was sollen wir jetzt mit einem 1-1 gegen Bochum zu Hause anfangen? Da kannst du eigentlich
bringt
auch
gar nichts.
Eben, kannst du es auch sein lassen. Und dann denken sich Benno Schmitz und Luca Waldschmidt, ja, wer ist denn hier auch, um 1:1 zu spielen? Der ebenfalls eingewechselte Schmitz flankt butterweich auf Waldschmidt, der, wie ich finde, in gar keiner optimalen Kopfballposition in der Box unterwegs zu sein scheint. Aber der setzt den dann
bisschen
halt
Rückenlage.
Ja, auch, ja, auch relativ weit weg vom Tor für mein Dafürhalten. Und der setzt ihn dann aber perfekt in so einer leicht angedeuteten Bogenbewegung ins lange Eck über Riemann weg zum 2-1. Und dann ist der zuvor angehobene Deckel, der fliegt komplett weg aus Müngersdorf. Also da ist dann Ekstase angesagt. Einige Fans haben das Stadion so um die 80. verlassen. Das ist relativ unüblich für Köln. Tigi,
ist auch leichtsinnig, ey. Ja.
Also. Genau, beim großen ersten FC Köln, da kann man doch nicht gehen, wenn man zurückliegt. Man weiß doch, dass man das dreht.
Bei einem 0-2 zu dem Zeitpunkt des Spiels okay, aber beim 0-1 in der Situation, in der ihr seid, gehe ich doch nicht dann nicht aus dem Stadion. Also muss man überlegen, hättet ihr das Spiel verloren, dann wären es nochmal 6 Punkte mehr, dann wärt ihr 10 Punkte auf Bochum weg. Oder umgekehrt, Bochum wäre 10 Punkte weg. Dann kannst du eigentlich schon den Nicht-Abstieg ohne Relegation kannst du eigentlich schon abhaken. Und jetzt habt ihr die halt nochmal richtig da reingezogen. Also von daher, keine Ahnung, wie man bei so einem Spiel und so einem direkten Duell dann einfach trotz der Spannung abhauen kann. Aber gut, die haben es ja dann auch sicherlich bereut.
Das, was du sagst, ist genau das Verrückte. Es hatte schon so ein bisschen was von 34. Spieltag, Abstiegskonferenz. Wir waren in der 90. Minute im Prinzip weg. Da hätten wir nämlich 10 Punkte auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz gehabt. Und dann machst du innerhalb von 2-3 Minuten da 2 Buden, drehst das Ding und jetzt sind es eben 4 Punkte. Das ist unfassbar. Also das ist die Dramaturgie.
Super wichtig.
Ne? Ja, es ist super, super wichtig. Zumal ja auch Mainz gegen Darmstadt klar und deutlich 4-0 gewonnen hat.
Kurzer Einschub, ehrlich gesagt, glaube ich, müsst ihr euch auch an Bochum orientieren, weil klar. Mainz mit dem neuen Trainer und dem Kader, ich bin mir ziemlich sicher, dass die da sich dann noch unten rausmanövrieren werden. Da sah es auch sehr lange sehr düster aus, aber jetzt sind es nur 3 Punkte aufs rettende Ufer. Wolfsburg ist auch unten reingezogen und auch Union Berlin ist da noch nicht raus. Ich würde mich viel eher an Bochum orientieren als an Mainz, weil ich glaube, die machen noch ein paar Schritte.
Definitiv, bin ich komplett deiner Meinung. Das direkte Duell gegen Mainz, was wir noch haben, wird natürlich nichtsdestotrotz unglaublich wichtig und entscheidend. Klar. Aber wir spielen auch noch gegen Darmstadt. Also wir haben es theoretisch in der eigenen Hand. Aber wie ich schon sagte, das Spiel vorher, die 90 Minuten, die geben keinen Anlass, in Euphorie zu verfallen, jetzt zu glauben, dass es ab jetzt alles einfacher wird. Worauf wir natürlich so ein bisschen spekulieren, ist, dass das einfach der Mannschaft einen Push gibt und dass die jetzt Qualitäten freilegen und wiederentdecken, die irgendwie durch diese Sperre im Kopf nicht aktiviert werden konnten in den letzten Monaten. Aber da brauchst du trotzdem noch einiges an Fantasie. Dass das Spiel schlecht war, das spiegelt sich ehrlicherweise auch in den Zahlen wieder. Was mich beispielsweise total überrascht hat, in so einem Abstiegskracher, wo wirklich 11 gegen 11, 90 plus X auf dem Platz stehen, ist die Laufleistung der beiden Mannschaften. Wir sind nur 106 Kilometer gelaufen, die Bochumer 109, also auch ein bisschen mehr als wir. Da hätte ich mit 120 Kilometer pro Team gerechnet. Ich hätte einfach gedacht, dass da mehr Meter gemacht werden. Aber gut, das ist nicht der Fall gewesen. Die Passquote, also Bochum 66%, Köln 74%, das ist einfach unterirdisch.
Ja, das ist gar nichts. Aber ich würde ja sagen, die Laufleistung, ironischerweise, das lag bestimmt daran, dass sie einfach den Ball haben laufen lassen, aber die Passquote gibt diese Aussage leider kein Futter, dass das auch nur entfernt irgendwie stimmen könnte. Das war halt einfach ein richtig schlechtes Fußballspiel.
Ist so, genau so ist es. Bochum hat da, um vielleicht auch nochmal auf den Gast einzugehen, seine Konsequenzen draus gezogen. Die haben nämlich heute bekannt gegeben, dass Thomas Letsch freigestellt wurde. Und jetzt, und hier schließt sich der Kreis womöglich, ist ein alter Bekannter in den Startlöchern.
Ah, stimmt. Nämlich, geil, habe ich gelesen und finde ich richtig
Stöger.
Gut.
Peter Stöger, also der einstige Trainer vom 1. FC Köln, der immer noch große Sympathien mit Köln hegt und auch genießt in Köln. steht offensichtlich vor einem Engagement an der Kastropper. Da bin ich froh, dass wir das direkte Duell jetzt schon gespielt haben. Und gleichzeitig finde ich es gar nicht mal so gut, weil ich weiß, was Peter Stöger für den Fußball spielen lässt. Und der wird auf jeden Fall alles tun, um die Null zu halten in den letzten Partien dieser Bundesliga-Saison. Und das könnte reichen für Bochum. Das könnte am Ende reichen, wenn die einfach ein paar Spiele unentschieden spielen.
Ja, dafür haben sie aktuell noch den Vorteil. Das kann gut sein. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut über die Nachricht, weil ich Stöger auch immer sehr gern mochte. Ein angenehmer Genosse, bin ich gespannt. Und das Doppelpack Stöger-Stöger ist natürlich auch jetzt schon cool. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das muss natürlich passieren. Und ja, von meiner Seite aus, wenn du nichts weiter zu ergänzen hast, auch bedingt der Zeit, würde ich sagen, lass uns mal zum nächsten Spiel gehen, oder?
Sehr gerne.
Die Bayern. Die Bayern machen Bayern-Sachen dieses Jahr und das ist natürlich so eine Sonderstatistik, die man nicht so einfach ergoogeln kann, aber würde mich interessieren, wann der HSV, sage ich schon. Ich bin schon so immer, sobald es um eine Krise geht, bin ich beim HSV. wann der FC Bayern nach 2-0-Führung zur Halbzeit gegen einen Aufsteiger noch verloren hat. Das würde mich interessieren, wie oft das passiert ist und wann das letzte Mal, weil, Junge, das muss lang her sein.
Also ich kann dir sagen, dass wir in Köln nach einer 0-2-Führung der Bayern auch noch 3-2 gewonnen haben. Aber ich müsste jetzt lügen, ob wir Aufsteiger waren in dem Jahr.
Ja, das ist auf jeden Fall, vielleicht kann sich das irgendein flinker Googler, vielleicht kann er das rausfinden, würde mich auf jeden Fall interessieren, dann schreibt uns das gerne mal irgendwo als Kommentar hin. Ich finde es auf jeden Fall wild, was mit dem FC Bayern los ist. Führen 2-0 zur Halbzeit, Kane und Gnabry, jeweils eigentlich ganz schöne Tore, ganz gut rausgespielt, Flanke, Kopfball, Tor von Gnabry, schöne Hereingabe von Davies, Kane vorher schon sehr abgezockt, einfach nach Hereingabe, macht ihn rein und dann denkst du eigentlich, gut, Deckel drauf, Bayern fährt das Ding 3-0, am Ende vielleicht noch 4-0 nach Hause. Ja, da hatten die Heidenheimer hatten was dagegen und kommen wie vom Blitz getroffen aus der Halbzeit und machen in Minute 50 und 51 auf wirklich einfachste und allerbilligste Art und Weise zwei Tore. Und spätestens als dann, ich habe die Konferenz geguckt, als der dann komplett ausgeflippt ist, um die 80. rum, Tor in Heidenheim, da wusste auch jeder Bescheid, dass da wirklich gerade was passiert. Und dann drehen die durch Doppelpack Kleindienst das Spiel. Ich hatte es anfänglich schon gesagt, ich check's nicht, was Tuchel da noch macht. Also auch irgendwie die Aussage von Eberl dann nach dem Spiel, also wir gehen auf jeden Fall in die nächsten Wochen mit ihm. Was ist denn das für eine Aussage, ja. Alter? Dann sag doch einfach gar nichts. Dann geh doch einfach da nicht hin oder geh da hin und sag, ihr wisst ganz genau, wie das hier alles funktioniert. Wie soll ich jetzt nach so einem Spiel eine Aussage treffen, wenn wir Dienstag gegen Arsenal in der Champions League, im Champions League Viertelfinale spielt? Kann ich jetzt nicht beantworten. Wir hoffen das Beste. Auf Wiedersehen. Aber diese Aussage, ja, wir gehen auf jeden Fall in die nächsten Wochen mit ihm, nur um den dann nach dem Aus in der Champions League in den nächsten zwei Wochen rauszuschmeißen. Also ich weiß nicht, was die da aktuell da machen. Es ist für mich, es trifft nur noch auf absolutes Unverständnis, wie dieser Verein gerade geführt wird.
Ja, also auch hier, es gibt so eine Szene, die fand ich unglaublich bezeichnend. Und das ist nach dem Gegentor der Bayern, als es, wie du schon sagst, wieder mal viel zu einfach ging für Heidenheim. Da fängt die Kamera Thomas Tuchel ein, wie er mit seinem Co-Trainer die Szene nicht bespricht, sondern einfach nur per Mimik bespricht sozusagen. Und der grinst fast sarkastisch oder lächelt fast sarkastisch seinen Co-Trainer an. So nach dem Motto, sag mal, habe ich dir doch gesagt.
Was passiert hier?
Was ist? Das ist richtig schlecht, was wir hier machen. Und ich will nicht sagen, dass da so eine Art Schadenfreude dabei war, so nach dem Motto, ja genau, da ist es ja wieder. Genau die Scheiße haben wir trainiert oder angesprochen und die machen es einfach nicht. Aber so, irgendwie war da ganz viel drin in dieser Szene, in diesem Gesichtsausdruck. Und was dann nach dem Spiel passiert von den Verantwortlichen und auch jetzt von ehemaligen Verantwortlichen beziehungsweise Spielern, in beispielsweise Person von Michael Ballack, ist ja ein wildes Hin und Her, Geschieße, dass die Mannschaft irgendwie zu arrogant agiert habe, dass man sich im nächsten Sommer den Kader brutalst genau angucken müsse, ja, um zu identifizieren, ob da das Gehaltsgefüge stimmt und die Hierarchie in der Mannschaft und ob alle noch das Bayern-Gen haben und wirklich immer wollen und. Also du hast das Gefühl, jetzt schießen die irgendwie um sich.
Ja, da kommen sie natürlich auch immer alle aus den Löchern und das ist ja auch logisch, ne? Der FC Bayern ist irgendwie der Verein in Deutschland, wenn es da mal kriselt, ist ein gefundenes Fressen für Hamann, für Ballack und alle, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und was zu dem Verein zu sagen haben, das ist ja auch alles schön und gut. Grundsätzlich würde ich mitgehen, Bayern muss an den Kader. Irgendwo sitzen Bratzo und Kahn und fragen sich, Alter, was haben wir denn eigentlich da angestellt? Und Nagelsmann denkt sich auch so, meine Güte, ihr müsst euch gerade richtig in den Arsch speisen, dass ich jetzt einfach nicht mehr verfügbar bin, weil da sah das alles noch deutlich souveräner aus. Und ja, Bayern war in Schlagdistanz in allen Pokalen und ein Jahr später kann man wirklich sagen, okay, das war die dümmste Idee, die sie hatten. Und andererseits musst du dich auch fragen, ob dann Nagelsmann vielleicht zu dem Zeitpunkt, und es war ja nicht hundertprozentig souverän, das ist die Kritik war ja nicht unberechtigt, ob er wirklich zu dem Zeitpunkt wirklich das Maximum aus dem Team, was Bestand hat und im Sommer wurden jetzt auch nicht die, abgesehen von Kane, jetzt der Kader nicht umgebaut, ob der wirklich einfach das Maximum aus dem Team schon rausgeholt hat, aus dem Kader. Ich würde sagen, jetzt mit einem Jahr Abstand betrachtet, sieht es sehr danach aus, weil die Verstärkung im Winter, ja, das sind für mich keine Verstärkungen, das sind irgendwie die Frustkäufe, weil man zu hinten lag in der Tabelle gegen Leverkusen und irgendwie gemerkt hat, ja, Stanisic abgeben und dafür von Galatasaray einen Rechtsverteidiger holen, der auf dem Niveau einfach noch gar keine Erfahrung hat, war jetzt nicht der schlauste Deal, auch mal wieder einfach nicht gut gemanagt. Das sind dann für mich so Frustkäufe. Und insgesamt, ja, ist der Kader vielleicht dann noch einfach zu dünn. Ein paar Spieler sind länger ausgefallen. Gnabry, da fehlt dir eine Option eigentlich auf allen drei Offensivpositionen. Wenn Kane irgendwie mal ausfällt, da haben sie bisher Glück gehabt, dann will ich gar nicht wissen, wo Bayern dann stehen würde, der irgendwie mit seinen 32 Saisontoren das eigentlich noch ganz gut beschönigt hat. Aber ja, ich bin auch wirklich, es ist, glaube ich, jetzt ein paar sehr spannende Monate, die da auf den FC Bayern zukommen, gerade auch in der Transferphase. Ich würde einfach mal ganz blauäugig prognostizieren, dass da einiges in Bewegung kommt.
Ja, ein Thema würde ich ganz gerne auch noch mal kurz aufmachen, das fand ich ziemlich wild. Kim hat ja, also erstmal hat Thomas Tuchel ja für viele unverständlich das Innenverteidiger-Duo aufgelöst und Upamecano und Kim spielen lassen, die einfach lange auf der Bank saßen. Und Kim hat bei Kickbase ganze 146 Punkte geholt, das ist nicht schlecht. Beim Kicker ist er der schlecht bewerteste Spieler mit einer 6,0. Also,
das. Ja, gut, das sind halt einfach Werte und ganz normal Statistiken gegen halt, ich stehe dreimal falsch und krieg dafür aber keine Minuspunkte.
Das ist halt echt, echt wild. Ich meine, wir haben schon mal in einer anderen Folge über das Thema Bewertungen durch Journalisten gesprochen, die ja anhand weniger oder minimaler Szenen irgendwie Noten raushauen. Aber gut, also da, ich nehme die 146 Punkte bei Kickbase ernster als die 6 bei Kicker, sagen wir es mal so.
Ja, aber gut, wenn du halt bei 2 Gegentoren irgendwie jeweils einfach viel zu spät kommst und dadurch das Spiel aus der Hand gibst, weil du da pennst als Innenverteidiger, dann kannst du auch sonst jeden Zweikampf gewinnen. Das ist so, wie wenn du als Stürmer das Spiel deines Lebens machst und wirbelst wie der Teufel und dann bist du aber 4-mal alleine vom Tor und schießt jedes Mal daneben und dadurch geht das Spiel verloren. Das ist halt irgendwie subjektiv gegen objektiv. Naja, eigentlich nicht. Also das ist ja beides irgendwie gewisser Art und Weise auch Objektivität, auch wenn natürlich eine Note von einem Journalisten deutlich subjektiver ist. Aber ja, kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber eine 6 ist schon sehr hart.
Ja. Bevor wir zum letzten Spiel kommen, vielleicht noch der Blick auf die Tabelle. Ist ja denn, du hast noch was zum Spiel?
Nö, aber nö. Die Bayern, sagen wir mal so, Stuttgart, über die wir auch gleich sprechen, die sind, es gibt ja bei amerikanischen Autos oder auch bei manchen deutschen Autos, wenn du den Seitenspiegel des Autos, wenn du da einen Blick reinwirfst, steht da manchmal so ein kleiner Text drunter, irgendwie things might appear bigger oder nearer than they seem. Und ich glaube, dieses Bild wäre ganz, ganz gut passend oder sehr passend aktuell, weil Stuttgart ja, sehr nah rangerückt ist an die Bayern.
Digi, ey, ich sehe es kommen, die werden am Ende noch Vizemeister. Dann haben wir Leverkusen als deutschen Meister und Stuttgart als Vizemeister, nachdem die euch letzte Saison in der Relegation noch so richtig verhauen haben. Das kann alles einfach nicht wahr sein. Aber gut, wir kommen noch auf die Stuttgarter zu sprechen. Die Bayern sind nach wie vor trotz besser, also aufgrund besserer Tordifferenz auf Platz 2, 16 Punkte hinter Leverkusen, die wiederum nächstes Wochenende auf der Couch Meister werden könnten, wenn wir die Bayern nicht gewinnen lassen und Leverkusen gleichzeitig selber gewinnt, müssen sie ja gar nicht, weil sie spielen erst am Sonntag. Also wenn wir es schaffen, gegen die Bayern zu gewinnen, dann ist Leverkusen definitiv Meister. Und ich weiß schon gar nicht, ob ich das, ich glaube, ich finde das sogar ganz geil, wenn Leverkusen nicht richtig im Stadion feiern darf nach einem Spiel, sondern einfach auf der Couch so richtig langweilig nach der Saison, Alter. Das hätte ich nicht Bock drauf.
Gönn den doch mal ein bisschen. Also ich gehe davon aus, dass ihr gegen die Bayern verlieren werdet. Und dann kann Leverkusen das Ding. Spielen die sogar zu Hause gegen Bremen? Die spielen zu Hause gegen Bremen.
Ne? Leverkusen müsste zu Hause spielen. Die haben ja jetzt gerade auswärts an der Alten Försterei gespielt. Die spielen zu Hause gegen Bremen. Ja, Sonntag 17:30
Uhr. Ja. Ist natürlich geil, ne? Ist das letzte Spiel des Spieltags. Alle gucken hin und dann kannst du Meister werden. Besser geht. Also es ist eine Steilvorlage. Ne? Einfach das Spiel gewinnen und dann bist du deutscher Meister im eigenen Stadion. Ist ein Träumchen. Wird passieren. Ja. Na, sehe gut. Ich nicht anders kommen.
Nee, wahrscheinlich hast du recht. Kommen wir zum letzten Spiel im Rahmen von 3 aus 9. Und das wäre, wir haben es schon angedeutet, der VfB Stuttgart. Die haben nämlich zum Spitzenspiel am Samstagabend in Dortmund gastiert.
Ja, die Kulisse war toll.
Die Kulisse, die war wirklich toll.
Die Kulisse war wirklich toll.
Ja, war sie auch.
50 Jahre Westfalenstadion, das Da hatte ich Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Natürlich blickt man dann auch so ein bisschen in die Vergangenheit, was ist in den letzten 50 Jahren bei Dortmund alles passiert. Und da muss man sagen, dass sie da jetzt stehen, wo sie jetzt stehen, ist der Verdienst aus den letzten Jahren des Managements. Und da muss man den Hut vorziehen. Auch wenn ich die Persona selber, die da teilweise agiert haben, einfach wahnsinnig unsympathisch finde, vor allem vor Aki Watzke. Ich kann diesen Menschen einfach nichts Sympathisches abgewinnen. Trotzdem steht am Ende da ein Werk, an dem er großen Teil hatte. Und muss man schon seinen Respekt zollen. Und war geil. Es sah einfach wirklich geil aus. Es war am Ende nicht das erhoffte Topspiel, dass man sagt, okay, das hat jetzt dieses Spektakel verdient, aber bis zum Anpfiff war es auf jeden Fall Champions-League-Format, möchte ich sagen.
Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das Spiel mit deutlich mehr Toren erwartet und auch so getippt in unserer Tipprunde. Ich finde jetzt aufs Ergebnis gesehen so 0-1 irgendwie denkbar öde. Das Spiel an sich hat ein bisschen mehr hergegeben, aber war jetzt auch nicht ein Spiel, von dem du sagst, wieso ist das denn nicht 4-4 ausgegangen? Ne? Also das jetzt auch nicht. Guirassy ist der einzige Torschütze des Tages und somit der Siegtorschütze für die Stuttgarter in der 64. Minute. Der hat zuvor schon ein ganz, ganz dickes Ding liegen lassen. 1-1 gegen Kobel, den macht er eigentlich im Schlaf. Dafür trifft er dann aber, finde ich, sehr, sehr sehenswert. Die Vorarbeit kommt von Leveling, der den Ball über rechts flach, aber hart in den Rückraum spielt.
Ja, der ganze Angriff war super. Aus einem Guss. Da haben sie ja im Nachhinein auch noch länger drüber gesprochen. Und Matthäus auch in der Live-Schalte die Ballkontakte in der Wiederholung, nicht in der Live-Schalte, sondern in der Wiederholung dann direkt die Ballkontakte gezählt von 16er zu 16er. Und das waren irgendwie 15, 16 Ballkontakte und dann schmeißt er das Ding da rein. Eine perfekte Vorführung des Fußballs, den der VfB Stuttgart dieses Jahr spielt.
Ja, in der Szene, die zum Tor führt, also diese Ballstaffette, die du ansprichst, da gab es einen Moment in der Abfolge, von dem ich dachte, oh, jetzt könnten sie sich gerade irgendwie verspielen. Und das war, als im Mittelkreis der Weg zwischen zwei Passgebern relativ kurz war und nochmal irgendwie der Ball auf 2-3 Meter geschickt wird in den Fuß des Mitspielers. Und da hat man dann aber einfach diese Intelligenz gesehen. Ich weiß gar nicht, wer es war. War es Leveling selbst, der dann eingeleitet?
Ich glaube, Guirassy hat rechts rausgelegt dann.
Ah, Guirassy hat rechts rausgelegt. Die Gegenbewegung im Mittelkreis, um sich aus der Situation wieder rauszulösen, die war halt einfach richtig geil, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen, wieder erwartens sozusagen, um dann rauszulegen. Das hat die ganze Situation dann nochmal befeuert, weil da waren sie kurz davor, sich das Ding kaputt zu spielen. Aber ja, einfach einfach Stuttgart-like die Saison. Ne? Insgesamt auf die Zahlen guckend, beide Mannschaften spielen fast 500 Pässe und das bei einer Passquote von 86% und 85%. Da hat man schon irgendwie Topspielcharakter zu spüren bekommen. Und ansonsten ist das ein Spiel, was relativ ausgeglichen war. 50-50 Zweikampfquote, 50-50 Ballbesitz. Auch was die Dribblings angeht, erfolgreiche Dribblings ziemlich ähnlich auf. Aber den Stuttgartern reichen halt 10 Torschüsse, während die Dortmunder 16 produzieren und nichts mitnehmen. Müssen wir uns um Dortmund Sorgen machen, was die Champions League angeht?
Theoretisch ja. dadurch, dass Leipzig punktgleich ist, das direkte Duell, hatten wir das schon oder kommt das sogar noch?
Zwischen Leipzig und Dortmund kommt noch. Das kommt noch. Das kommt in, noch, in ne? drei, ja. zwei, drei, Spannend. Zwei oder drei Wochen.
Ich gucke gerade noch mal. Ja, müsste jetzt bald sein. Es ist 27.04. am 31. Spieltag. Und ich würde sagen, spätestens dann sind wir schlauer, was deine Frage angeht. Vorteile für Leipzig sehe ich aktuell auf jeden Fall. Die sind besser im Tritt. Wir haben besser performt die letzten Wochen auch, sind, was das angeht, ein bisschen konstanter, auch wenn sie nicht die Klasse haben wie vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren, dass sie wirklich auch Richtung 1 mal Platz 1 schielen. Aber ja, die spielen sogar zu Hause, auch wenn das bei Leipzig jetzt nicht so den ganz großen Unterschied macht, was die Fans angeht. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass Dortmund dieses Jahr nur Europa League spielt.
Das wäre krass. Eine Szene dazu noch ganz Junge, kurz. Ja. Adeyemi.
Ach so, Adeyemi. Ja. Okay, dann habe ich noch eine zweite Szene auf jeden Fall gleich, über okay. die ich auch noch sprechen will.
Aber ja, Adeyemi. Der Junge fällt leicht. Und mit Sicherheit ist nicht alles, was der produziert, ein Elfmeter. Hier könnte man drüber nachdenken. Mir geht es aber gar nicht so sehr um die Szene selbst, sondern um ein Interview auf die Szene bezogen im Nachgang. Da sagt nämlich Adeyemi im Nebensatz, sagt er, der Schiedsrichter hätte zu ihm gesagt, wir kennen dich, steh wieder auf. Also nach dem Motto, du bist bei uns in einer Schublade gelandet und die heißt, dass du Fallsucht hast und dementsprechend geben wir dir nichts. Wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, dann ist das absoluter Schrott von den Schiedsrichtern und das geht auf gar keinen Fall, dass man aufgrund von Vorurteilen in Anführungsstrichen, auch bezogen auf die Vorsaison, sagt, alles klar, der fällt halt immer und dementsprechend kriegt er auch nichts. Das kann nie im Leben, also das darf nicht sein.
Das finde ich auch kompletten Bullshit. Es bleibt immer noch, jede Szene muss objektiv bewertet werden und nur weil jemand schnell fällt. Ja, Adeyemi fällt aber auch schnell, weil der mit 300 km/h auf den Gegner zuläuft und da reicht halt manchmal auch eine kleine Berührung. Das soll nicht heißen, dass ich fand, dass es ein Elfmeter war, weil für mich sah es eindeutig, nicht eindeutig ist, aber mich sah es eher so aus, dass er wirklich in den Gegner schon reinfällt und antizipiert, dass er gleich getroffen wird und sich dann daraufhin fallen lässt. Ich hätte den Elfmeter auch nicht gegeben, die Entscheidung fand ich total okay, aber die Aussage, wenn das wirklich stimmt, ist halt wirklich kompletter Schrott und dann passt irgendwie so ein bisschen zu den Schiedsrichtern, die irgendwie oftmals dauben, dass sie wirklich irgendwie die Schlauesten sind und dann auch noch in Kombination mit Videoschiedsrichter sind das manchmal Aussagen auch vor oder nach den Spielen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie man sowas dann so bewerten kann, um irgendwie einfach nur sich ans Regelwerk zu klammern, um nicht einfach mal ehrlich zu sagen, ja, ganz ehrlich, das ist ein scheiß Elfmeter und den will ich eigentlich auch nicht geben, aber die Regeln sind nun mal so. Da fehlt es mir immer ein bisschen an Klarheit. Auch die DFL macht da keinen guten Eindruck, eigentlich immer nur hin und her zu eiern. Und dann tut sowas, das ist dann einfach nur Wasser auf die Mühlen, wenn man sowas dann auch noch hört, dass Spieler in Schubladen gesteckt werden und dann ein bisschen nach dem Gusto entschieden wird, der ist jetzt zwar gefallen, aber der fällt ja immer, deswegen gibt das jetzt nichts, das wäre wirklich kompletter Quatsch.
Ja, die Szene, die du, glaube ich, meintest, ich rate jetzt einfach mal, hat was mit Nico Schlotterbeck zu tun, oder?
Ja, natürlich. Und Patrick Wasserzieher. Und ich habe das nach dem Spiel das Interview live gesehen und ich habe direkt in unsere Kickbase-Runde geschrieben und gedacht, so, Alter, der Typ geht auch einfach gar nicht. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich finde ihn nicht sympathisch, aber ich finde, der macht seinen Job sehr gut. Weil Patrick Wasserzieher, der stellt immer unangenehme Fragen und das musst du auch erstmal aushalten können, nicht gemocht zu werden von den meisten Spielern, weil du halt immer den Finger in die Wunde legst. Mhm. Also der erzeugt Emotionen bei den Spielern, was grundsätzlich sein Job ist. Das heißt, ja, du machst deinen Job gut, aber die Aussage auf den Satz von Schlotterbeck, ja, sie haben wahrscheinlich auch noch nie Fußball gespielt und dann zu sagen, ich habe 50 Jahre Fußball gespielt, dann wiederum Schlotterbeck, ja, aber nicht auf dem Niveau und dann zu sagen, ja, doch, war auch nicht so schlecht, habe ich natürlich direkt auf transfermarkt.de geguckt und ja, der gute Mann hat vor 30 Jahren Regionalliga gespielt, was ungefähr heute so ist wie Oberliga. da brauchst du mir jetzt nicht kommen mit, das ist auch nicht so schlecht und auf einem ähnlichen Niveau, wenn du gerade gegen das fußballerisch beste oder zweitbeste Team der Bundesliga knapp verloren hast und selber weißt, dass du das Ding halt hättest reinmachen müssen. Also die Szene war nach dem Standard, glaube ich, Schuss aufs Tor, wird irgendwie verlängert, abgeprallt und er im 5-Meter-Raum jagt das Ding übers Tor. Ja, natürlich muss er den reinmachen. Aber daraufhin dann die Frage, was hat er denn genau gefragt, Wasserzieher? Hätten sie den nicht machen müssen oder so?
Ich höre das gerade zum ersten Mal, ich habe das Interview nicht gesehen, ich habe das auch noch nicht gelesen. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, was Schlotterbeck da mit der Murmel macht. Ich höre hier gerade gespannt zu und bin ein bisschen zwischen fassungslos und lachend.
Ja, also ich habe es auch nur wirklich gesehen und direkt gedacht so, Digga, das meinst du jetzt bitte nicht ernst, Alter. Du hast irgendwie 5 Regionalligaspiele in den 90er Jahren gemacht. Vergleich das doch bitte nicht mit einem Nationalspieler auf Champions-League-Niveau, auch wenn er das Niveau aktuell nicht immer abruft. Aber Nico Schlotterbeck ist, glaube ich, ein bisschen anderes Kaliber als du selber. Fand ich ein bisschen daneben. Ich muss noch mal gucken, was er genau gesagt hat. Er hat sowas wie gesagt, wie so von wegen, ja, den hätten sie ja machen müssen, warum machen sie den dann nicht? Boah, ja, ganz, ganz schwierig. Aber am Ende ist es ja auch das, warum wir den Fußball lieben und warum wir uns das angucken und auch noch nach dem Spiel die Interviews uns reinziehen, weil wir wollen natürlich diese Emotionen haben. Von daher finde ich das grundsätzlich schon okay, auch mal so eine blöden Fragen zu stellen, wenn es dann dafür sorgt, dass die Spieler auch irgendwie mal ein bisschen aus der Haut fahren und auch mal Emotionen zulassen und nicht einfach nur so eine Beraterantwort abgeben und das so abmoderieren. Von daher eigentlich alles gut und wird natürlich wieder ein bisschen größer gemacht, als es eigentlich ist.
Schönes Schlusswort, Lutz. Ich glaube, damit machen wir 3 aus 9 und die Folge zu. Es geht weiter in den Endspurt. Die Woche steht Champions League an. Ich freue mich darauf, das zu besprechen in der nächsten Folge. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, so sehe ich das auch. Wir haben gar nicht mehr über das zweite Halbfinale des Pokals gesprochen, aber es war auch wirklich einfach sehr, sehr langweilig. Hatten wir Zeit über das erste haben wir das letzte Woche besprochen? Nee, es war letzte Woche erst, ne?
Das war letzte Woche, wir haben ja gar nichts. Es ist viel zu viel passiert schon wieder.
Ja, die Spiele haben aber wirklich beide nicht viel hergegeben und dadurch, dass es jetzt auch schon irgendwie wieder eine Woche her ist, der Vollständigkeit halber, Kaiserslautern und Leverkusen im Finale, beides sehr unspektakuläre Spiele, einmal weil es sehr deutlich war und einmal weil es sehr schlecht war. Ja, wo es schlecht war, könnt ihr euch anhand der Konstellation selber überlegen. Finale dann auf jeden Fall Kaiserslautern gegen Leverkusen. Die Triple Chance für Leverkusen bleibt am Leben. Und damit ist es jetzt wirklich vorbei, diese Folge. Folgt uns, abonniert uns, kommentiert. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Wir freuen uns über jedes Feedback und freuen uns jetzt schon auf die nächste Woche mit Champions League und Bundesliga und vielleicht das erste Mal die deutsche Meisterschaft für Bayer Leverkusen. Lukas, mach es gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.